Hallo und herzlich willkommen bei Herz-Bauch-Bindung, dem Podcast für dein Mama-Mindset. Ich bin Christina Daum, Hebamme, Mama von 3 mittlerweile pubertierenden Kindern und begleite Frauen im Coaching, mit Hypnose und bestärkend in ihren Schwangerschaften und in der herausfordernden Zeit, in der Mamas in diese Rolle hineinkommen und sich in dieser Rolle finden möchten. Ich gehe hier in diesem Podcast los, um dich zu inspirieren, in deine eigene Stärke zu kommen, dir verschiedene Perspektiven aufzuzeigen, dich in Themenfelder mit reinzunehmen, über die du vielleicht bisher keine Gedanken gemacht hast. Und ich bin im Interview mit immer wieder so wundervollen Menschen, die ganz eigene Experten für ihr Thema sind. Und ja, das tue ich heute auch wieder. Ich bin im Interview mit Maya. Maya hat mich von Punkt 0, als ich sie kennengelernt habe, begeistert in ihrer eigenen Begeisterungsfähigkeit und in dem Thema, mit dem sie sich befasst. Maya würde ich jetzt spontan als Friedenspädagogin bezeichnen. Weiß ich nicht, ob es das als Berufsbezeichnung gibt, aber sie hat Friedens- und Konfliktforschung studiert und hat sich jetzt besonders auf das Thema Schwangerschaft, Geburt, pränatale Zeit spezialisiert. Und wir sprechen heute ganz konkret wirklich über die Basics. Was ist Frieden? Wie können wir mehr Frieden kultivieren? Warum fühlt sich das so unfriedlich in unserer Welt an? Und ja, was können wir persönlich, was kannst du persönlich zum Frieden beitragen? Also, wie ich finde, eine wirklich tolle Folge, ganz, ganz wertvoll und ganzheitlich gesehen auch so, so wichtig. Ich wünsche dir jetzt viel Freude mit dieser Episode. Los geht's! Hallo, ich bin hier in meiner Lieblingsposition sozusagen. Ich darf wieder eine wundervolle Frau interviewen, die liebe Maya Holstecke. Wir kennen uns persönlich. Wir haben uns kennengelernt bei der ISPPM. Und es ist schön, sie auch wieder hier auf dem Bildschirm zu sehen. Und ja, warum ich sie eingeladen habe und zu welchem Thema wir sprechen, darf sie gerade selber mit erwähnen und sich vorstellen. Ich übergebe dir das Wort. Vielen lieben Dank, dass wir hier zusammensitzen und du hier für meinen Podcast was beiträgst.
Ja, danke, Christina. Ich freue mich total. Es ist mein erster Podcast, also ich bin noch ein bisschen nervös, aber ich freue mich total. Ich bin Maya und ja, wir haben uns auf der ISPPN-Tagung kennengelernt, letzten Oktober, November. Und du hast mich dann gefragt, ob ich nicht mal Teil deines Podcasts werden möchte und meine zwei Hauptthemenfelder, nämlich zum einen Prä- und postnatale Psychologie und zum anderen Friedens- und Konfliktforschung mit in deinen Podcast bringen möchte. Und ja, das hat mich berührt, weil die Kombination gibt's nicht so häufig und es freut mich natürlich immer, wenn dann einer sagt, hey, darüber möchte ich mehr wissen.
Wie bist du denn da hingekommen, dass sich für dich diese Bereiche berühren? Was ist denn so ein bisschen grob gesagt vielleicht dein Weg?
Ja, der ist wahrscheinlich ein bisschen länger und ich muss ein bisschen mehr ausholen. Also im Bachelor habe ich geografische Entwicklungsforschung Afrika studiert. Das konnte man damals in Bayreuth studieren. Ein wunderbarer Bachelor, der Geografie und Entwicklungsforschung halt kombiniert hat. Und auf dem Weg, ja, bin ich so in diese Friedens- und Konfliktforschung rein und Konfliktanalyse. Und ich dachte, ja, meine Karriere wird auf dem internationalen Terrain passieren. Habe auch da Praktika gemacht und dann habe ich einen Master in Spanien, in Castellón, angefangen. Das ist eine Stunde von Valencia an der Küste und hatte da eine sehr gute Zeit. Und mit dem Gedanken habe ich angefangen, ja, ich werde irgendwo in einer internationalen Organisation landen, landete ich schlussendlich bei mir selbst, weil der Master dieses Credo hatte, der Frieden kommt, du bringst ihn mit sozusagen, der steckt in dir. Und du musst erstmal in dir sozusagen diesen Frieden finden, damit du überhaupt in Situationen den Frieden irgendwie mitbringen kannst. Und während dieses Masters habe ich einfach gemerkt, dass die intra- und interpersonellen Konflikte, also nicht die internationalen, sondern die in mir und zwischenmenschlichen Konflikte, mich viel mehr interessieren. Und auf der Reise, die ich da sozusagen mit mir selbst gemacht habe, wo sehr viel Selbstreflexion oder auch Selbsterfahrung drin war, habe ich gemerkt, Mensch, kam die Frage auf, hey, warum habe ich eigentlich, bin ich nicht Hebamme geworden? Das war doch mein Kindheitstraum. Und dann habe ich mich dieser Frage gestellt und bin in Kreißsaal und habe dort ein Praktikum gemacht, zurück in Bayreuth und auch bei einer Hebamme, bei einer Freiberuflichen und habe gemerkt, Mensch, das ist eigentlich genau mein Feld. Es geht ganz viel um Individuen, aber auch ganz viel um interpersonelle Konflikte und es ist ein ganz buntes Feld. Ja, und dann folgten total viele wissenschaftliche Arbeiten über ganz interdisziplinären Themen, also Rechte von Neugeborenen oder noch nicht geborenen Kindern oder aber auch der großen Frage von Gewalt während der Geburt. Was ist überhaupt Gewalt und wo fängt sie an, wo hört sie auf? Aber dann immer mit der Brille der Friedensforschung. Und das ist mir ganz wichtig, weil die Friedensforschung hat eigentlich die Brille, dass sie immer, dass es kein Täter-Opfer gibt, sondern dass es ein ganz großes Netz ist an Akteuren und die alle haben ihre Berechtigung und alle agieren irgendwie. Und somit muss auch ein Friedensprozess eben so sein, dass eben alle integriert werden. Und das hat mich, glaube ich, fasziniert, die zwei Felder so ja zu kombinieren. Genau.
So, so spannend. Hat mich ja vorher schon voll gecatcht. Ja, und wo stehst du dann jetzt gerade in deinem Leben? Also,
Also jetzt gerade.
ja.
Ich bin Mama von einem vierjährigen Kind und bin gerade auch wieder zum zweiten Mal schwanger. Somit steht das, nimmt natürlich das sehr viel Raum ein. Und aber meine zwei Themen gehören ja mir. Also das ist ja, das bin ich ja, das bin ja ich. Das ist nicht nur ein Beruf, sondern ich sehe das schon irgendwie zum Teil wie eine Berufung, weil das irgendwie Teile in mir so verbindet. Und ich begleite Frauen während der Schwangerschaft sowie nach belastenden Geburtserfahrungen und biete Workshops für gewaltfreie Kommunikation an, weil das ein sehr, ja, wichtiger Punkt ist, die Kommunikation, aber auch Räume zu schaffen, um überhaupt über die eigenen Gefühle und Bedürfnisse nachzudenken, besonders in der Zeit, ja, während der Schwangerschaft oder im Wochenbett oder eben als junge Familie sich zu finden. Und somit begleite ich eigentlich in dem Prozess, schwanger zu werden oder zu sein, dann eben auch in diesem Transformation von einer Tochter, einer Mutter zur Mutter eines Kindes. Also diese Transformation, die in der Prä- und postnatalen Psychologie immer so gerne gesehen wird, also thematisiert wird, ist mir total wichtig, weil einfach eine Frau, aber auch ein Partner, Partnerin einen ganz großen Prozess durchlebt, wenn man plötzlich Eltern wird oder wenn man es nicht wird, wenn man einen Verlust erleidet oder wenn der Weg eben so sein wird, dass man leider keine eigenen Kinder bekommen kann und eben einen anderen Weg findet, um vielleicht eine Familie zu werden. All diese Themen, mit denen befasse ich mich und verbinde somit sozusagen diese Art von Friedensarbeit mit dem Thema der Geburt oder Schwangerschaft. Und das ist ja ein Riesenthema. Also da kann man ganz viel mit reinnehmen.
Ja, so schön und spannend und wertvoll. Ja, schön. Ich möchte ja über Frieden mit dir sprechen und du hast es eben so schön schon erwähnt in deinem Master Ist das plötzlich zu dir gekommen oder hast du gemerkt, okay, Frieden geht es ja eigentlich gar nicht primär da draußen in der Welt. Das ist nur eine Folge des Friedens, der so im Kleinen da ist. Wie würdest du denn oder wie definiert man, also ne, so vielleicht wirklich ganz offiziell, Frieden?
Das ist gar nicht so einfach tatsächlich. Und als, weil Frieden wird sehr, das ist ein Wort, was wir sehr häufig benutzen und jeder verbindet damit was anderes. Also, wann hast du dich im Frieden gefühlt oder wann warst du im Frieden? Da verbindet jemand, das kommt drauf an, aus welcher Kultur du kommst, wie es dir gerade heute geht, wie du aufgewachsen bist, wie du sozialisiert bist. Und somit ist es tatsächlich gar nicht so einfach, eine klare Definition zu finden. Natürlich gibt es wissenschaftlich Definitionen und Herangehensweisen und Sichtweisen. Also ganz minimalistisch sagt man, Frieden ist die Abwesenheit von Gewalt. Aber das ist so klein, also so minimalistisch gefasst, dass es wieder dem Ganzen eigentlich nicht gerecht wird. Dann gibt es Ansätze, die sagen, okay, es gibt den negativen Frieden, also die Abwesenheit von direkter und physischer Gewalt. Und dann gibt es eben auch den positiven Frieden, der eher der Zustand von sozialer Gerechtigkeit oder Wohlstand oder politischer Teilhabe mit reinbringt. Und das ist sozusagen eine Transformation von diesem negativen Frieden in den positiven Frieden, was ein Prozess ist. Und dann spielt natürlich auch die Frage rein, was ist eigentlich Gewalt? Also da gibt es natürlich dieses klassische Gewaltsdreieck von Galton, einer der Urväter der Friedensforschung, sagt man so ein bisschen, der eben gesagt hat, es gibt die direkte Gewalt, es gibt die kulturelle Gewalt und es gibt die strukturelle Gewalt. Und auch in einem positiven Frieden finden wir diese Arten von Gewalt. Natürlich finden wir die direkte Gewalt zum Beispiel in Deutschland viel, viel weniger als vielleicht in anderen Ländern. Aber strukturelle Gewalt sehen wir und merken wir ganz häufig. Zum Beispiel das Pay Gap bei Frauen, dass eben Frauen anders bezahlt werden oder dass Menschen mit Migrationshintergrund eine andere Voraussetzung haben bei irgendwelchen Jobinterviews. Das nennt man strukturelle Gewalt. Oder wie viel muss ich an sozusagen vorweisen, um überhaupt den nächsten Schritt gehen zu können. Und die kulturelle Gewalt ist, das ist eben so, wie wir auch teilweise geprägt sind, dass wir eben vielleicht dem einen oder dem anderen Kultur näher stehen, also zum Beispiel dem christlichen also den Ländern oder den Menschen aus christlich geprägten Ländern wir vielleicht näher stehen als den Menschen aus anderen geprägten Ländern, kulturell geprägten Ländern. Einfach, das ist unsere kulturelle Prägung und die können wir aufbrechen. Ich sage nicht, dass das immer so ist und dass wir alle diese Brillen haben, aber es hat es hat unsere individuelle Prägung oder Brille halt geprägt, so rum gesagt. Und dann, wenn ich aber so über Frieden nachdenke, so ganz persönlich und über meinen Master, da sind mir so drei Wörter eigentlich wichtig. Zum einen, dass es das Konzept von Wolfgang Dietrich gibt, das Pieces. Also sozusagen im Englischen gibt es ja Peace und die Mehrzahl von Peace. Also im Deutschen ist das nicht so ganz einfach, weil wir schon die Mehrzahl benutzen mit Frieden. Aber im Englischen setzen die da das S noch dran, wie als ob es mehrere Arten von Frieden gibt. Und der Herr Dietrich hatte eben gesagt, aufgrund, dass er sehr, sehr viel gereist ist und sehr viele verschiedene Kulturen bereist hat, hat er einfach festgestellt, Mensch, jede Kultur, jeder definiert eigentlich Frieden unterschiedlich. Und in Frieden sein oder wenn ein Land sagt, ja, oder ein Stamm oder eine Gesellschaft sagt, ja, wir leben in Frieden, kann das ganz unterschiedlich ausschauen, dass es eben nicht eine Art von Frieden gibt. Es gibt nicht den Frieden. Dann das zweite Konzept, was ich mir sozusagen ein bisschen, was mich sehr berührt hat während meines Masters, ist von Francisco Muñoz, der Imperfect Peace oder Unfinished, also der unfertige Frieden, dass es sozusagen heißt, dass es Frieden nicht ein Punkt ist. Wir müssen den Frieden erreichen, dann geht es uns gut. Nein, das ist ein Prozess, Und auf diesem Prozess werden wir irgendeine Transformation durchlaufen und die endet nie. Und das beruhigt mich. Das hat mich total, hat total den Druck rausgenommen, dass es irgendwo in eine Situation, dass es einen Endpunkt hat, den wir erreichen müssen. Nein, sondern es ist immer ein stetiger Prozess und somit eben auch ein täglicher Prozess, in den wir jeden Tag irgendwie investieren. Und das Zweite von Paco Gascón, dass es eben nicht um, da weiß ich leider nur die englischen Wörter, also so in der deutsche Übersetzung weiß ich nicht so gut, da geht es nicht um, der hat das Wort Provention, also nicht Prevention, sondern Provention. Das heißt, das geht eher vielleicht auch in die Bildung. Wenn wir sagen, wir wollen bei den Kindern ansetzen und denen zum Beispiel Empathie soll Teil ihres Lebens werden und eben schon in der Kindheit damit berührt werden. Damit fangen wir eigentlich schon an, bevor irgendein Konflikt da ist, sorgen wir dafür, dass sie etwas lernen, mit dem sie überhaupt gar nicht in diese Situation kommen. Und all diese drei sozusagen Konzepte habe ich mir so ein bisschen für mich genommen und nehme ich mit, weil es eben zeigt, wie vielfältig eigentlich Frieden ist und dass es eben nicht nur ein Punkt ist, den wir erreichen wollen, sondern dass es eben ein Prozess ist, den wir täglich gehen.
Total. Ja, also finde ich schön, wie du das aufgeschlüsselt hast, ne, mit deinem Wissen da auch. Und ist sicherlich was, was jetzt nicht nur mir total neu ist und aber sehr, sehr logisch erscheint, das einfach in die Richtung zu durchdenken, ne, zu sagen, hier, deswegen ist es vielleicht auch gerade nicht so leicht, ein friedliches Gefühl zu haben oder Frieden zu spüren, ne? Weil jeder halt auch einen ganz anderen Blick darauf hat, kulturell, so von der Kultur her geprägt, von der eigenen Geschichte her geprägt, ne? Also wo man halt auch herkommt oder was jetzt gerade wir als Deutsche, ne? Was da in unserer Geschichte los war, haben wir einen ganz anderen Blick darauf, was für uns Frieden bedeutet, ne? Und wenn du jetzt, ja, wie du es schon erwähnt hast, bei dir selbst anfängst, wie kann denn Frieden in uns anfangen oder im Prozess kommen, sage ich jetzt mal? Oder was ist vielleicht andersrum gefragt? Wie sind denn viele Menschen, sage ich jetzt mal, im Unfriede mit sich selbst? Ich finde es sogar so, weil du eben so schön sagtest, ne, ist die Abwesenheit von Gewalt, aber wir sind ja oft doch mit uns auch nicht so im Frieden.
Also, wie beginnt es und warum sozusagen sind wir so im Unfrieden? Also, ich glaube, also jetzt für unsere deutsche Kultur würde ich fast sagen, dass es auch eine Prägung ist, dass der Fokus auf was funktioniert nicht, sehr viel gelegt wird. Also, es gibt ganz, ganz viele Verbote. Also, wir leben in einer Welt, wo es ganz viele Verbote gibt. Also, wenn du auf den Spielplatz gehst, siehst du ein Verbotsschild, was du alles nicht darfst. Aber es steht nicht da, was du eigentlich alles darfst. Und somit ist es auch in vielen Settings, das ist sehr verallgemeinert, ich möchte keinem zu nahe treten, aber auf meinen Reisen in anderen Ländern, wo ich in anderen Ländern auch gelebt habe, ist mir aufgefallen, dass einfach der Fokus, über was rede ich, mit was beschäftige ich mich, dass es eben doch so ist, dass wir manchmal eher den Fokus auf das Negative legen, als auf das, was vielleicht da ist, was funktioniert oder was uns eigentlich schon erfüllt, was wir erreicht haben, wer wir sind. Und eher darauf legen, wer wir nicht sind. Und da ist irgendwie, also das ist zum einen diese Prägung, glaube ich, und das ist natürlich auch, hängt davon ab, wo du herkommst. Also was bringst du alles mit? Was hast du in deinem Leben schon alles erfahren dürfen? Oder eben auch müssen, weil das ist ja auch so, wir sind so individuell, dass es eben auch so ist, dass jeder seine Geschichte hat und diese Geschichte prägt einen und füllt den Rucksack, den wir tragen, täglich. Und da ist natürlich die Frage der Resilienz schon sehr wichtig. Wie können wir in Konfliktsituationen umgehen? Wie gehen wir damit mit uns selbst um? Und die Frage, wie Frieden, wie man das irgendwie erreichen kann. Also ja, Frieden beginnt in uns selbst. Davon bin ich überzeugt, dass es sehr schwierig ist, in eine Situation zu kommen, wenn wir eigentlich selbst in einem riesengroßen Konflikt mit uns selbst stehen. Und
Darf ich kurz
dann,
dazwischengrätschen?
ja.
Wie zeigt sich das, dass wir im Konflikt mit uns selbst sind? Oder wie zeigt sich das bei vielen Menschen? Weil ich.
Also, ja, also ich will jetzt nicht nur über psychische Krankheiten sprechen oder so, aber es ist eben doch schon so, dass es sehr viele psychische Krankheiten gibt, die eine Basis schon darin haben, wo Menschen in sich nicht zufrieden sind, damit da, dass sie ganz viele Konflikte in sich haben. Und ich glaube schon, dass, wie will ich das sagen? Es ist eine, man könnte es eine Reise, bei der wir uns mit uns selbst beschäftigen und mit unserer eigenen Geschichte, sozusagen, wie sind wir zu dem geworden, der wir jetzt sind? Und gar nicht wertend oder abwertend von wegen, ich will nicht der sein, der ich jetzt bin, sondern eher mal rausfinden, sozusagen total die Forscherperspektive und die Neugierde nehmen. Warum bin ich eigentlich so, wie ich bin? Und eher auf diesen Prozess zu erkennen, Mensch, ich kann das akzeptieren, dass ich so, wie ich bin, bin, weil der Weg hat mich dahin gebracht und ich habe vielleicht in der einen oder anderen Situation nicht so entschieden, wie ich vielleicht wollte, aber ich habe es trotzdem getan und es hat mich das und das gelehrt oder es hat mich da und dahin gebracht. Und eben nicht rückwirkend die ganze Zeit zu gucken, Mensch, das ist doch schiefgelaufen alles, sondern also es hat auch was mit Akzeptanz für sich selbst zu tun. Aber ich würde gerne noch mal auf deine Frage
Ja,
zurückkommen.
gerne. Nur ich fand die Frage dazwischen wichtig, weil ich glaube, vielleicht um meine Idee mit reinzubringen, viele sind gar nicht so mit sich selbst verbunden, um zu spüren oder um zu interpretieren vielleicht auch, ey, bin ich eigentlich mit mir selbst schon nicht im Frieden? Wenn ich jetzt gerade jetzt in meiner Arbeit mit Frauen im Coaching, als Hebamme, erlebe ich oft Frauen, die so unzufrieden mit sich selber sind, die so wenig in der Akzeptanz zum Beispiel von sich selbst sind oder der Situation sind, dass dann automatisch Konflikte im Außen entstehen oder ne, Unfriede im Außen entsteht. Und deswegen fand ich jetzt die Zwischenfrage wichtig, um einfach nur vielleicht den Frauen, die jetzt auch zuhören oder den Menschen, die zuhören, eine Idee davon zu geben, was könnte denn sein, dass ich mich irgendwie mit mir im Unfrieden befinde, ne? Also, jetzt gerne darfst du weiter.
Nee, tatsächlich, ich wollte auch nochmal auf diese Frage, auf diese Zwischenfrage eingehen, weil tatsächlich häufig merken wir das gar nicht. Und viele Konflikte zwischenmenschlich, also es merkt man ganz gut, wenn man dann einen Workshop für GFK, also für gewaltfreie Kommunikation gibt, dass es Konflikte, wenn die Menschen darüber reden, was für Art von Konflikten sie halt kennen und wie auch immer, dann ist es häufig so, dass wir reagieren, dass wir getriggert werden. Und es gibt so ein bisschen einen bestimmten Spruch, ich weiß gar nicht, woher der kommt, aber das habe ich irgendwann mal gehört. Wenn es einen trifft, also wenn man getriggert wird, dann betrifft es einen selbst. Und das heißt nicht, dass die Aktion oder das, was geschehen ist, richtig, falsch oder wie auch immer oder verletzend vielleicht auch war, sondern dass man, es ist ein Anzeiger dafür, dass dieses Thema, was der andere gerade vielleicht in mir auslöst, etwas mit mir macht, aber dieses Thema hat irgendwas mit mir zu tun. Und wenn wir es schaffen, einen Raum sozusagen zu schaffen zwischen dieser Aktion, die passiert, und meiner eigenen Reaktion, also die Aktion passiert, dann werde ich getriggert und ich merke das. Und wenn ich dann einen Raum dazwischen schaffe, und nicht sofort reagiere, sondern erstmal diesen Raum schaffe und sage, wieso trifft mich das jetzt eigentlich so? Was verletzt mich da? Was tut eigentlich so weh? Wieso bin ich jetzt so traurig oder so wütend? Und wenn man diesen Raum immer mehr Raum gibt, sozusagen, um zu gucken, was steckt eigentlich dahinter, das ist diese Reise, von der ich spreche, dass man immer mehr merkt, warum ich in manchen Situationen vielleicht so reagiere, wie ich reagiere, oder warum es mich so traurig macht oder verletzt oder wütend macht. Und das ist so diese Forscherperspektive, die ich meinte. Und das gibt einem schlussendlich total die eine Freiheit. Also wenn ich zwischen der Aktion und der Reaktion einen Raum schaffe, schaffe ich mir die Freiheit und auch die bisschen wie so eine Macht über mich und über meine Entscheidungen und meine Reaktion. Und ich bin mächtig, also eigenmächtig sozusagen, so zu reagieren, dass ich vielleicht auch den anderen nicht noch verletze und mich selbst auch nicht verletze. Weil meist geht es uns auch nicht besonders gut, wenn wir andere Menschen verletzen mit unseren Worten oder mit unseren Handlungen. Genau. Vielleicht geht das ja in die Richtung, die du meintest.
Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und wenn jetzt jemand schaut, okay, wie kann ich mehr mit mir selbst in Akzeptanz kommen? Wie kann ich ne, meine Geschichte annehmen, meine Situation annehmen und merke, ich bin trotzdem viel im Konflikt? Dann ist ja zum Beispiel die gewaltfreie Kommunikation ja ein gutes Tool im Grunde, um vielleicht auf eine andere Basis gerade im Miteinander zu kommen. Magst du da einfach mal so zwei, drei Sachen raushauen, wo du sagst, hey, das sind eigentlich schon, wenn ich da ein bisschen diese Dinge mit reinnehme, verändert sich das schon im Miteinander?
Okay, also zum einen, die gewaltfreie Kommunikation definiere ich eher für mich selber als Haltung, aber es ist ein Prozess. Es ist am Anfang ist es vielleicht ein Tool, was man lernen kann und was man an die Hand bekommt, um irgendwie mal was in der Hand zu haben, um manche Situationen vielleicht den Druck rauszunehmen. Aber schlussendlich, wenn man das Interesse hat, langfristig sich damit auseinanderzusetzen und das übt, wird es zu einer Haltung, was es zu einer sehr friedlichen Selbstsicht und Sicht auf den anderen Menschen macht, sozusagen. Bestandteile sind zum Beispiel die Bedürfnisse. Das ist ja der große, deshalb nennt man die ja auch bedürfnisorientierte Sprache oder so in die Richtung gehende Sprache, weil die Bedürfnisse herauszufinden, was steckt eigentlich hinter meiner Aktion? Welches Bedürfnis steckt eigentlich hinter meinen Gefühlen? In der GfK sagt man, dieses Gefühl ist wie so sozusagen der Anzeiger, das ist sichtbar. Wenn wir wütend sind, wenn wir traurig sind, dann ist es für mich, aber auch für andere sichtbar. Und hinter jedem Gefühl steckt ein Bedürfnis. Entweder ein erfülltes oder ein unerfülltes. Somit gibt es auch keine Wertung in der Gefühlen. Also es gibt keine positiven oder negativen Gefühle, sondern hinter diesen ganzen Gefühlen stecken Bedürfnisse, die entweder erfüllt oder nicht erfüllt sind. Und wenn man das rausfindet für sich selbst, das kann man mit beginnend mit Karten oder mit so Listen mit Gefühlen und Bedürfnissen, um einfach mal zu gucken, neugierig zu sein. Mensch, bin ich eigentlich nur traurig oder bin ich auch, vielleicht war ich zuerst wütend, aber hinter der Wut steckt vielleicht auch eine Traurigkeit, weil ich vielleicht allein bin oder weil ich Verbindung möchte oder weil ich Gesellschaft möchte. Das heißt, welches Bedürfnis schlussendlich dahinter steckt, das ist ganz individuell. Und das Tolle ist, was man vielleicht auch noch dazu sagen kann, Bedürfnisse sind universell. Also wir haben schlussendlich alle dieselben Bedürfnisse zu unterschiedlichen Zeiten und Situationen, aber schlussendlich können wir eigentlich bei all diesen ganzen Bedürfnisbegriffen sagen, ja, habe ich auch, kenne ich. Und das ist das Tolle, wenn wir eine Kommunikation, wenn wir in einer Situation es schaffen, den anderen zu hören, zuzuhören, ohne zu bewerten, einfach nur sozusagen den Raum schaffen, den anderen zu hören, zu sehen und eben seine Bedürfnisse hinter dem sozusagen zu hören, was er eigentlich sagt. Was manchmal nicht ganz leicht ist. Also das ist gar nicht so einfach am Anfang, aber es gibt da auch wieder Tools sozusagen, mit denen man das herausfinden kann. Und dann versucht man auf dem Weg dieser sozusagen diesem Herausfinden der Bedürfnisse des anderen, genauso das Herausfinden der eigenen Bedürfnisse. Das heißt, man hört dem anderen zu, man versucht herauszufinden, was steckt eigentlich dahinter? Was möchte die Person mir eigentlich sagen? Um was geht's eigentlich der anderen Person? Und dann aber auch für einen selbst, was ist eigentlich in mir los und welches Bedürfnis habe ich gerade? Und wie äußere ich das? Genau.
Hm.
Und der Basis ist schlussendlich eigentlich zum einen wohlwollendes Menschenbild. Also das heißt, ich unterstelle jeglichen Menschen erstmal, jeglichen Menschen, die mit mir interagieren, ein wohlwollendes Sein. Das heißt, die wollen mir nichts Böses, sondern die handeln nach ihren Bedürfnissen. Sie wollen ein Bedürfnis ihrerseits befriedigen. Wie sie das machen, das ist was anderes. Aber erst einmal zu sehen, Mensch, die haben Bedürfnisse und das wollen sie erfüllen. Und die wollen mir erstmal nichts Böses. Das ist das eine, aber das andere ist eben auch die Empathie. Und für mich ist so, die Empathie wird eines der Säulen von der GfK genannt. Für mich ist irgendwie die GfK nicht nur eine Säule, sondern eher so ein Rahmen, die das Ganze umarmt, weil es einfach einem die Möglichkeit schafft, eine Basis zu schaffen, wie ich Menschen sehe, wie ich ihnen zuhöre und wie man miteinander in Verbindung tritt. Es geht eigentlich darum, in Verbindung zu sein. Und Empathie, erstmal, man häufig sagen, wird ja gesagt, Empathie ist im Endeffekt in den Schuhen des anderen Laufens. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, seinen eigenen Rucksack, den man hat, zu parken. Dass man einfach mal seinen Rucksack absetzt, ihn sozusagen hinter einen selbst stellt und da einfach mal stehen lässt. Und dann dem anderen zuhört. Und egal, was er sagt, ihm zuhören und nicht sofort zu reagieren, was möchte ich darauf reagieren oder zu negieren oder einen Ratschlag geben oder all diese verschiedenen Methoden, die wir benutzen, um zwar in Kontakt zu sein, aber eigentlich dadurch keine Verbindung schaffen, sondern wie so eine kleine Mauer aufbauen. Und die Empathie bietet uns dann eine Möglichkeit, dem anderen wirklich mal zuzuhören. Und uns selbst zuzuhören. Das ist nämlich der zweite wichtige Punkt. GfK ist zwar eine Art von Kommunikation zwischenmenschlich, aber es ist auch eine Kommunikation für einen selbst. Und besonders bei jungen Müttern, also jung, nicht alters, sondern frisch in dieser Transformationsprozess, merke ich es eben auch, dass ganz viele Bedürfnisse ihrerseits nicht gehört werden von ihnen selbst. Weil ganz, ganz auch Druck oder gesellschaftliche Normen und Regeln und Sichtweisen auf sie einprasseln und sie da sehr, mir kommt das manchmal so vor, dass junge Mütter im Endeffekt wie ihr Baby ganz neu in dieser Welt sind und ganz viel irgendwie das Gefühl haben, dass sie kämpfen müssen. Und das tut mir manchmal total leid. Und sozusagen ihre Bedürfnisse, die hinter dem Ganzen stehen, werden häufig nicht gesehen. Was schade ist und was im Endeffekt die Rolle von uns, die sich in diesem Feld bewegen, sozusagen ist, auch die Bedürfnisse nicht nur des Kindes, sondern vor allem auch der Mütter und des Netzwerkes. Also ich sehe meistens die Mütter nicht, nur weil ich Mutter sage, nee, sehe ich nicht nur die Mutter, sondern ich sehe eigentlich immer Partner, Partnerin, da inkludiert, weil es ist einfach ein Netzwerk, was man braucht, um diese Reise zu gehen.
Ja, und das erweitert sich ja auch in der Familie, auch auf Geschwister, Kinder und so weiter, ne? Also, das finde ich schön, dass du das jetzt so aufgeschlüsselt hast mit der GfK. Fehlt übrigens auch noch ein Podcast zum Thema GfK.
Ja.
Hätten wir schon noch ein nächstes Thema.
Komme ich wieder.
Sehr gerne. Ich liebe das. Also, auch ich bin dem Thema schon früh begegnet, also früh leider. Für mich zu spät. Ich habe ganz oft das Thema, dass ich ganz viele Dinge, die ich jetzt weiß, viel früher gewusst hätte wollen. Ist das so? Aber so seit 4, 5 Jahren doch viel, ja, in der Haltung der GfK bin und auch danach kommuniziere und das natürlich auch in meiner, ja, in meiner Arbeit auch mit rausgebe. Weil ich finde es allein schon so wertvoll, wenn man sich einfach selbst manchmal fragt, okay, kann ich jetzt das Du mal weglassen und kann jetzt erstmal einfach nur kommunizieren, wie es mir geht. Und ich finde, es verändert so viel, wenn Mütter erstmal in der Partnerschaft oder zum Beispiel ihrer eigenen Mutter gegenüber oder irgendwelchen Leuten sagen, Hey, aber ich bin jetzt gerade wirklich einfach erschöpft und ich brauche jetzt hier Entlastung oder ich brauche nicht den 10. Ratschlag. Also wenn Frauen einfach, oder nicht nur Frauen, natürlich Menschen, ne, die Papas mit eingeschlossen, die Partnerinnen mit eingeschlossen, selber kommunizieren, was bei ihnen los ist, ne? Das zu lernen, zu üben, ist so, so wertvoll. Macht die Tür auf, dass auch das Gegenüber offener werden kann, ne?
Ja, und es macht, es bereitet einen Raum, wo das Gegenüber gerade in dieser sensiblen und ganz fragilen Zeit einfach auch besser hantieren kann. Also ein Ratschlag ist meistens gut gemeint, weil es basiert auf irgendeiner Erfahrung oder wie auch immer. Aber dass das vielleicht, also das will ich vielleicht hier noch anbringen, dass im Endeffekt die, das nennt man so Kommunikationssperren zum Beispiel oder Empathieblocker oder wie auch immer. Und da gehört eben die, der Ratschlag dazu. Und mir ist aber immer wichtig, bei meinen Teilnehmern drinnen, ihnen das zu erklären, dass ein Ratschlag grundsätzlich auch eine Hierarchie bildet. Das heißt, wenn ich was erzähle und es kommt nach kürzester Zeit ein Ratschlag, dann heißt es, die andere Person hört das, was ich gesagt habe, nimmt das, was die Person aus ihrer Erfahrung nimmt, wie auch immer, und stellt sich über mein Problem drüber. Weil rein mit den Informationen, die ich gesagt habe, gibt es mir das Gefühl, die andere Person weiß über mein komplettes Problem Bescheid, obwohl ich vielleicht nur zwei, drei Sätze gesagt habe. Und das wird dieser Problematik meistens nie gerecht. Also ein Problem ist meistens viel komplexer und viel tiefgehender, als ein Ratschlag sozusagen sein kann. Und das dadurch ergibt sich eine Hierarchie. Und die Hierarchie, die verbindet nicht. Und deshalb ist es häufig so, gerade in so sensiblen Zeiten, dass Ratschläge sehr wehtun, weil einfach die Frauen oder jungen Familien schon so ermüdet sind und so kaputt sind und eigentlich vielleicht nur Respekt oder angenommen werden wollen oder in ihrem Weg respektiert werden wollen, in ihren Entscheidungen, dass sie gar nicht die Kraft haben, da irgendwie dagegen zu gehen oder dagegen irgendwie was sagen zu können. Und dann bleibt es stumm. Und dieses Stummbleiben, das tut keinem gut und das tut vor allem der Beziehung nicht gut. Deshalb sich bewusst machen, jeder Ratschlag ist auch eine Art von Hierarchie. Das Schwierige ist dann natürlich in unserem Feld, du als Hebamme kennst das oder als Coach auch. Wir sind teilweise ja auch in der Rolle, dass wir einen Ratschlag geben sollen, wollen, müssen, wie auch immer. Das passiert, aber da eben sich selbst auch als Caregiver immer wieder zu reflektieren und sagen, Mensch, bin ich gerade in der Position, dass jetzt ein Ratschlag sinnvoll ist? Eben auch sich selbst im Endeffekt zu reflektieren, nur weil ich sehr, sehr viele Frauen schon begleitet habe, heißt das nicht, dass die 10. Frau genauso tickt wie die erste und genau dasselbe braucht, obwohl von außen gesehen das Problem sehr ähnlich scheint. Aber vielleicht braucht die Frau komplett was Unterschiedliches. Und das ist irgendwie auch schön, immer als Caregiver, also als die Person, die anderen Menschen aus beruflichen Gründen sie um sich kümmert, sich selbst zu reflektieren und zu merken, krass, wenn ich agiere, passiert es mir sehr häufig, dass eine Hierarchie entsteht. Manche Situationen gibt es aber auch, wo es die Hierarchie gut ist, weil eine Leitung braucht oder wo man sagt, hey, hier ist meine Expertise gefragt und hier agiere ich so oder so. Und da wieder sensibel zu werden, das hoffe ich immer von meinen Kolleginnen und Kollegen, dass wir sozusagen uns auch an die Hand nehmen und sagen, hey, lasst uns da auch reflektiert bleiben und uns selbst, unser Tun eben auch zu hinterfragen teilweise, zu agieren.
Ja, und genau dieses System jetzt, also einmal Empathie, einmal dieses sich selbst zu reflektieren, offen zu sein und die Augen offen zu halten, auch neugierig zu sein, wie, was ist denn gerade bei meinem Gegenüber los, können wir ja auch auf gesellschaftliche Ebene heben, ne? Wo siehst du da aktuell das Problem in unserer Welt? Warum stehen wir da, wo wir stehen?
Das ist eine sehr große Frage.
Ich weiß, du musst sie auch nicht so, ja, es gibt keine perfekten Antworten, sondern es ist einfach schön, wenn du da mal deine Gedanken hier teilst.
Also zum einen kommen ja da schon so Begriffe wie Ungleichheiten, egal ob soziale, politische, ökonomische, ganz, also die Ungleichheit auf unserer Welt. Aber noch nicht nur auf der Welt, sondern schon, das ist die Makroebene, aber auch die Mikroebene innerhalb unserer Gesellschaft. Diese ganz großen Ungleichheiten, die es einfach gibt. Und dadurch entstehen auch politische Spannungen oder wirtschaftlichen Krisen. Das sind schon so Begriffe, die mir dazu einfallen, die da in meinem Kopf irgendwie ja aufpoppen. Aber es ist auch ein ganz großes Feld, da komme ich zurück im Endeffekt zur GfK, dieser fehlende Dialog. Und ich muss ehrlich sagen, also in den letzten Jahrzehnten, ein bisschen mehr, wo eine neue Partei, wo die AfD plötzlich aufgetaucht ist und einen sehr großen Rechtsruck in Deutschland passiert ist, fehlt mir, merke ich einfach, wie der Raum für Dialoge fehlt. Und ich merke es mir an mir selbst, dass ich ungern mittlerweile über politische Sachen rede, also über politische Aktionen oder wie auch immer. Nicht im Großen, dass ich sage, ich bin gegen die AfD. Ja, das kann ich sagen. Aber wenn plötzlich ich realisiere, Mensch, in meiner Heimatstadt, ich komme aus Freiberg, da bin ich groß geworden, fast also ein Drittel der Leute hat die AfD gewählt. Dann kommt mir die Frage auf, Mensch, ein Drittel meiner Lehrer, ein Drittel der Leute, die ich in meiner Stadt respektiert habe, sind zu der Entscheidung gekommen, diese Partei zu wählen. Und sie erfüllen schlussendlich sich mit dieser Wahl auch ein Bedürfnis. Und wenn ich die Brille der GfK anschaue, oder damit mit der GfK-Brille draufschaue, dann ermögliche ich mir selbst zu sehen, okay, welches Bedürfnis haben die eigentlich? Die haben zum Beispiel Sicherheit. Unterstelle ich jetzt einfach. Zum Beispiel den Punkt des Bedürfnisses nach Sicherheit. Ja, ich habe das Bedürfnis auch. Mein Bedürfnis nach Sicherheit erfülle ich mir aber zum Beispiel, dass ich den Naturschutz unterstütze, weil ich sage, dadurch wird die Welt sozusagen nachhaltig oder in der Nachhaltigkeit. Das gibt mir das Bedürfnis, das erfüllt mir das Bedürfnis nach Sicherheit. Und mit dieser Brille ermögliche ich mir, keine Bewertung über die Person wieder zu definieren, sondern zu schauen, was hat die Person eigentlich bewegt, welche Bedürfnisse hatte die Person, um diese Partei zu wählen. Welche Bedürfnisse erfüllt diese Partei der einzelnen Person? Auf der anderen Seite macht mich das total traurig, dass ganz viele Themen, die mir wichtig sind, wie Integration und Migration und Nachhaltigkeit, dass die ganz schöne Spannungsfelder sind. Und wenn man da in Dialoge geht, dass das ganz schön mit Spannung aufgeladen sind und sehr emotional werden. Und da merke ich einfach bei mir persönlich, dass ich manchmal auch dem Dialog, diesen Raum, den Dia von Dialog, den ich mir eigentlich wünsche, selber meide. Weil ich denke, es ist ganz schön anstrengend, es ist zäh, es ist energieraubend. Auf der anderen Seite wünsche ich mir eigentlich diesen Raum, weil ich das Potenzial von diesem Raum für Dialog eigentlich als eines der Lösungsmöglichkeiten sehe. Genau, also das ist so ein bisschen die eine Seite und die andere, das ist also so internationaler Sicht. Jetzt probiere ich es doch mal so auf die internationale Sache noch einzugehen, warum es so nicht friedlich ist. Ja, es sind mehr Kriege auf der Welt. Also wenn man die Statistiken sich anschaut, ja, es sind mehr Kriege oder mehr Konflikte. Kriege noch nicht, Konflikte. Da ist auch definitorisch so ein bisschen eine Frage, weil Krieg ist dann doch schon anders definiert als ein Konflikt. Ist aber ein Punkt, der mir auch im Master schon begegnet ist, irgendwie wird immer präsenter, dass es einfach mehr Akteure gibt. aber nicht nur noch mehr, nicht mehr die Sta nicht nur die staatlichen, sondern vor allem die nichtstaatlichen Akteure, also zum Beispiel diese privaten Sicherheits- und Militärunternehmen, die plötzlich auch aktiv in Kriegen werden, die zum Beispiel von Privatpersonen bezahlt werden, um in Konflikten oder Kriegen, Instabilitäten oder als Akteur aufzutreten. Und somit hat sich einfach die Struktur von Konflikten auf dem internationalen Terrain verändert, weil es eben nicht nur zwei Staaten sind oder proxymäßig irgendwo anders, aber trotzdem zwischen Staaten es passiert, sondern plötzlich Privatpersonen da auch ihre Interessen irgendwie mit einbringen. Als wir das so im Master so thematisiert haben, da habe ich so richtig gemerkt, Mensch, jetzt rinnt das so aus meinen Fingern, weil es nicht mehr so klar ist, es gibt jetzt die oder die Partei. Nein, es gibt jetzt ganz viele. Und es kann auch sein, dass Staaten, Privatpersonen, also diese privaten Unternehmen sozusagen verdeckt engagieren, um aktiv zu werden, dass es aber nicht dem Staat zugeschrieben werden kann. Und das macht diese ganze Kriegsdynamik, Konfliktdynamik, hat sich einfach dadurch verändert. Und dann eben auch, dass es ganz, ganz früher, jetzt gehen wir richtig tief in die Vergangenheit sozusagen, dass es nicht mehr darum geht, mein Einflussbereich geht bis zu meiner geografischen Grenze, politischen Grenze, waren ungefähr gleich, sondern dass wir mittlerweile eine andere Art von Vielzahl von Grenzen haben. Wir haben die medialen Grenzen, wir haben die ökonomischen Grenzen, wir haben die digitalen Grenzen. Das heißt, dass ein politischer Angriff kann mittlerweile oder ein Angriff eines anderen Landes kann auf ganz vielen verschiedenen Ebenen passieren. Und das ist, hat sich einfach in den letzten Jahrzehnten verändert. Und das sehe ich und dadurch verstehe ich auch, dass Menschen, weil es einfach viel komplexer wird, auch vielleicht eine andere Art von Angst entwickeln über die aktuelle Situation, als man vielleicht vor ein paar Jahren hatte. Da hat man mal aber andere Ängste. Also ich bin auch der Übermeinung, dass jede Generation plus minus eine Art von Angst erlebt hat, aber die unterschiedlich sind. Also zum Beispiel diese, gerade diese digitale auf diesen Cyberangriffen oder zum Beispiel, die sind nicht sichtbar. Die sind nicht mehr so sichtbar wie vielleicht unsere Großeltern einen bewaffneten Menschen gesehen haben, der plötzlich einmarschiert ist, sondern es ist so ein bisschen wie unsichtbar. Und das macht natürlich, also verstehe ich, dass es in Menschen Angst macht, weil man es nicht mehr greifen kann, weil es einfach so komplex ist. Und dann noch eben, dass es eben, dass die Menschen so vernetzt sind aufgrund der sozialen Medien und der Medien generell, dass innerhalb von Sekunden Live-Berichte von der einen oder dem anderen Ende der Welt hin und her geschickt werden. Das heißt, es ist auch nicht mehr die Filter vorhanden. Ich kann mich jetzt schützen oder ich werde geschützt aufgrund der Technologie, dass ich manche Sachen nicht mitbekomme. Nein, wir bekommen ganz, ganz viel mit. Und dadurch ist natürlich die Menge an Konflikten und Krisen und Kriegen, die wir so, mit denen wir konfrontiert werden, viel, viel höher als vielleicht unsere Großeltern noch. Das waren aber andere Zeiten und die hatten auch ihre fürchterlichen Ängste. Deshalb, ich will da keine Wertung mit reinbringen, dass wir mehr Ängste haben, aber ich kann verstehen, warum auch sehr junge Menschen, es gibt die Tendenz dazu, dass es Jugendliche gibt, Kinder, die Ängste entwickeln über Klimawandel, Krise oder Kriege. Und ich muss ehrlich sagen, also als ich Kindergartenkind und Grundschulkind war, habe ich mich mit dieser Thematik, da hatte ich keine Angst. Aber diese Forschungen gibt es mittlerweile, dass es vermehrt Kinder gibt, die einfach wirklich politische und weltpolitische Ängste haben. Und das finde ich schon auch eine sehr traurige und beängstigende Entwicklung.
Ja, was du so rauskristallisiert hast, ist ja dieses, dass wir halt alle so sehr vernetzt sind, so viel mitkriegen, so viel, ja, die Welt bietet mittlerweile so viel Möglichkeiten, das heißt auch so viel Einflussmöglichkeiten von außen. Ich würde es gern jetzt wieder in die Richtung bringen, dass wir uns klar machen, Wir haben aber auch viele Möglichkeiten und sehr viel, wie soll ich sagen, Möglichkeiten, das ja mitzugestalten. Und deswegen sitzen wir ja zum Beispiel auch hier, ne? Also das ist ja unsere große Message von dir und von mir, dort auch ein Gegengewicht zu schaffen, den Fokus wegzulenken von den Ängsten oder von unserer Ohnmacht, ne? Weil vielleicht denken wir gleichzeitig, wir sind so ohnmächtig. Sind wir, glaube ich, nicht, weil wir diese Technologie natürlich ja auch nutzen können. Und auch, wenn wir wieder mit uns selbst arbeiten, das ist das falsche Wort, aber mit uns selbst in Kontakt kommen, aus unserem eigenen Frieden, in den Frieden über unsere Kleinstfamilie, über die Frieden in unserem größeren Einflussbereich, ja dann wieder zum Frieden beitragen können, oder?
Absolut, absolut. Also da komme ich zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass der Friede in mir oder also fängt in mir an. Also im Endeffekt, wir beginnen, also in meiner Ansicht, beginnt der Frieden in mir selbst. Das heißt, wenn ich sozusagen Räume schaffe und also ich persönlich mache das zum Beispiel, Räume zu schaffen, in der ich Zeit habe zu reflektieren, Zeit für mich habe oder aber auch Zeit für Gespräche. Also wirklich in Verbindung mit Menschen zu kommen. Das ist zum Beispiel für mich ein Weg, auf diesem Weg in mir diesen Frieden zu finden oder auch zu wachsen zu lassen oder wie auch immer. Aber das ist der eine Weg von innen. Und dann gibt es aber noch die Impulse, die ich mir hole. Und das sind zum Beispiel Podcasts, ganz diverse verschiedene Ansätze. Es sind Bücher, aber es sind aber auch Workshops, die ich zum einen gebe, aber auch besuche, um herauszufinden, okay, durch Selbsterfahrung und durch Selbstreflexion entwickle ich mich weiter und schaffe es, dass ich mich und die Welt und die Mitmenschen sozusagen anders sehe und auch anders wertschätze. Und das ist für mich eigentlich schon so der Anfangspunkt, wie man selbst aktiv werden kann. Nichtsdestotrotz gibt es auch noch diese politische Ebene, dass ich sage, aktiv zu werden, laut zu werden, laut zu sein über politische, ökonomische etc. Ungerechtigkeiten und für Menschen und für die eigenen Werte einzustehen, ist auch ein sehr wichtiges Tool oder ein sehr wichtiger Punkt, um eben Frieden in mir, aber auch den anderen halt, den Boden für Frieden sozusagen zu geben. Also wie gesagt, es ist für mich ein Prozess und jedes Körnchen, was ich gebe, das darf irgendwie hoffe ich sozusagen, dass es auf einen fruchtbaren Boden fällt. Aber es muss es nicht. Aber durch immer wieder sozusagen sehen und selber pflanzen, hoffe ich sozusagen, dass das irgendwie irgendwo etwas entwickelt oder etwas entsteht.
Ja, ist ein schönes Bild mit dem Körnchen. Also ich glaube, für mich, ich habe das jetzt gerade in meinem Kopf direkt so ein bisschen weitergesponnen. Das ist halt auf der einen Seite, dass wir mit Impulsen halt Körnchen säen, ne? Oder ne? Samen säen. Und dass wir aber irgendwie, das klingt jetzt so hochtrabend, aber im Grunde, indem wir empathisch sind, indem wir, ne, auf Menschen zugehen, indem wir, ne, Liebe geben, sage ich jetzt einfach mal, gerade auch mit unseren Kindern. Wir haben jetzt im Vorgespräch, ne, gesagt, eine große Frage, die sich ja viele Menschen stellen, ist, lohnt es sich noch oder kann man überhaupt verantworten, in diese Welt noch Kinder zu setzen? Ja, also für mich ein großes Ja, einfach um Liebe auch weiterzugeben, um ja wirklich Empathie weiterzugeben. Ja, das klingt so Gegengewicht. Nee, es ist kein Gegen. Es ist nämlich ein Mit. Also so ein Füreinander, Miteinander. Also da auch jetzt gerade im Politischen, ne? Also war jetzt auch gerade mein Gedanke, jetzt AfD, zu sagen, wie kommen wir denn miteinander ins Gespräch? Wie können wir denn herausfinden, wo sind unsere gemeinsamen Interessen oder wo sind unsere gemeinsame, wo ist die gemeinsame Ebene, ne? Indem wir das immer wieder schaffen und immer wieder angehen, gießen wir sozusagen diesen Samen. Also das war jetzt einfach so ein Bild, was ich im Kopf hatte.
Und es beginnt eben wirklich im kleinsten Kreis, also mit mir selbst, aber auch dann, wenn wir über Familie sprechen, im Endeffekt in den Beziehungen und in den Verbindungen, die wir halt mit unseren Kindern und Partner, Partnerinnen und Familienmitgliedern halt eingehen oder Freunden. Und diese Empathie und die Kommunikation und diesen Raum dazu zu schaffen, dass das da sein darf, das bietet schon einen sehr guten Nährboden, bin ich der Überzeugung, um eine Haltung zu entwickeln, wo man Menschen sieht, wo man den Menschen hinter den Aktionen und hinter den Meinungen und hinter den Beleidigungen sieht, weil dahinter steckt immer ein wunderbarer Mensch. Und das ist irgendwie etwas, was ich mir erhalten möchte, dass ich in Situationen den Menschen dahinter sehe und nicht vielleicht die Normen oder Regeln oder Gesetze oder was auch immer, die auch in meinem Kopf aufpoppen. Nicht, ich bin da nicht befreit davon. Aber trotzdem irgendwie wieder zurückzukommen zu dem Punkt, nicht sofort in Reaktion zu treten, sondern den Raum zu schaffen und dann mich zu erinnern, hey, das ist ein Mensch. Und irgendwas steckt in ihm, was ihn dazu gebracht hat, so zu handeln, wie er gerade gehandelt hat. Aber ich will jetzt wissen, was da drunter steckt und nicht diese Handlung sozusagen bewerten, sondern ich will den Menschen dahinter verstehen oder ich will den sehen und dann eben auch verstehen. Das ist das, was mich, glaube ich, antreibt bei der ganzen Sache.
Voll schön, ja. Ich mag so ein bisschen jetzt rund werden lassen,
Ja.
weil wir jetzt schon hier eine Stunde oder so ungefähr dabei sind. Also ich finde, man kann da wirklich ja ganz viel drüber philosophieren, drüber sprechen, einfach jetzt dein Wissen hier auch mit reinbringen. Das ist auch so, so wertvoll. Hast du denn was, wo du sagst, wenn jetzt die ein oder andere Zuhörerin oder auch der
Ja.
Zuhörer vielleicht, da noch ein bisschen tiefer einsteigen möchte. Hast du was, wo, weiß ich, vielleicht Podcasts oder irgendein Buch, wo du sagst, hey, da, ob das GfK ist, ob das was auch immer. Wenn dir jetzt ad hoc nichts einfällt, macht das gar nichts, dann schickst du mir das nochmal zu.
Also tatsächlich, ich habe schon viele positive Rückmeldungen. Ich habe mir auch schon einige Podcasts bezüglich GfK von Kathi Weber angehört. Es gibt ganz, ganz viele, viele, viele Kolleginnen in der GfK-Welt, die wunderschöne Arbeiten machen. Und wenn man da jemanden findet, also es gibt sehr, sehr viel Angebot, wenn man da jemanden findet, den man sympathisch findet, den man gut zuhören kann, dann ist es egal, ob es jemand sehr medialer ist, wie Kathi Weber, die sehr präsent ist, die es geschafft hat, da sehr präsent zu sein, was ich sehr positiv finde, weil es einfach der GfK Reichweite gibt. Wenn man mit der nicht so passt oder wie auch immer, dann sucht weiter, weil es gibt ganz tolle, die auch verschiedene Blickwinkel haben. Weil ich finde immer, jeder der GfK-Menschen hat auch noch eine eigene Geschichte. Also ich bringe halt die Friedenssachen mit rein oder ich bringe halt die prä- und postnatale Psychologie mit rein und andere bringen was anderes mit rein. Und somit findet man vielleicht jemanden, der einen da, dem man gut zuhören kann. Weil darum geht es ja, um das Zuhören. Ich glaube, ich bleibe bei der GfK, dass ich das. Sonst die Sachen, die ich genannt habe bezüglich Frieden, klar, da gibt es auch super tolle Bücher und Artikel. Da kann ich dir gerne die Namen noch nennen oder nochmal schreiben, dass die irgendwie im Subtext da aufkommen.
Genau.
Genau. Aber ich glaube, die
Super.
GfK ist auf jeden Fall eine gute Basis
Ja, eine
dafür.
super Sache, wo man halt, das heißt ja immer so schön, dass man vor der eigenen Haustüre kehren sollte. Also es klingt jetzt auch schon wieder so deutsch, finde ich, ne? Aber ich finde gerade mit der GfK, dieser sich selbst kennenzulernen, sich selbst zu reflektieren und dann einfach zu schauen, wie kann ich im Kleinen, in meiner kleinen Welt, mehr ins Miteinander kommen. Das finde ich auch GfK einfach ein super Tool, ne?
Ja.
Und da wäre das vielleicht so wirklich das Allerpraktischste für jetzt hier die Frauen und Männer
Ja.
vielleicht auch, die zuhören. Ich sage das immer so komisch, aber es das heißt ja für dein Mama-Mindset. Also von daher, ja. Aber wir hoffen natürlich, dass auch Männer zuhören. Also willkommen, wenn ihr da an der
Wenn ihr zuhört.
anderen Seite sitzt. Genau. Du hast es schon gehört, gesehen. Ich würde jetzt hier noch fünf kleine Fragen stellen
Ja,
zum
her damit.
Abschluss. Und die du ganz spontan beantworten darfst. Und ja, wo ich es einfach schön finde, nochmal so eine, einfach eine kurze Idee und vielleicht ein Gefühl dafür zu kriegen. Was bewegt dich da? Was bedeutet für dich Liebe?
Liebe bedeutet für mich, in Verbindung zu sein. Zum einen in Verbindung mit mir, aber auch in Verbindung mit den anderen. Ja, das ist Liebe für mich.
Was bedeutet für dich Glück?
Den Zauber in den ganz kleinen Momenten zu sehen. Also egal, ob wie groß das Chaos ist, irgendwie die kleinen Momente zu sehen und zu wertschätzen, das ist, glaube ich, das ist Glück für mich.
Was ist für dich Freiheit?
Da komme ich zurück zu diesem Raum zwischen Aktion und Reaktion eigentlich. Bewusst die Möglichkeit zu haben, Entscheidungen zu treffen und die mitzugestalten. Das ist für mich eigentlich die Freiheit, die ich mir ge selbst gerne gebe, zwischen dieser Aktion und Reaktion sozusagen diesen Raum zu schaffen, für mich selber Entscheidungen zu treffen, die ich in dem Moment stehe und vielleicht denke ich ein halbes Jahr später anders darüber nach, aber ich weiß, dass ich in dem Moment mit meinem besten Gewissen und mit meinem Ich sozusagen die entschieden habe. Das ist für mich Freiheit, das zu haben.
Schön, sehr schön. Für was bist du aktuell besonders dankbar?
Über mein zweites Wunder, dass ich zum zweiten Mal die Reise der Schwangerschaft wirklich in Ruhe und in Frieden erleben darf. Darüber bin ich sehr dankbar.
Schön. Da freue ich mich mit dir. Das ist auch ja,
Danke.
ganz ja, emotional, finde
Ja.
ich. Und wenn du irgendwas ändern könntest mit einem Fingerschnipsen, was wäre das?
dass wir mehr Verbindung zwischen den Menschen haben, dass wir mehr in Verbindung sind. Ich weiß zwar nicht, in welcher Form, ob wir da alle eine Pille schlucken müssten oder ich weiß es nicht, aber dass wir einfach mehr Verbindung haben, dass wir in Verbindung sind, einfach.
Drogen nehmen. Nein,
Ja,
ist keine
nein.
Empfehlung hier.
Nein,
Nein.
sondern du hast ja gefragt mit einem Fingerschnipsen,
Ja,
ja?
absolut. Nein, nein, aber ich habe jetzt eine Pille nehmen, habe ich jetzt irgendwie so gedacht, ne? Es gibt ja gewisse Drogen, die vielleicht da weicher machen oder sonst was, aber es ist hier keine
Nein,
Empfehlung.
ich bin absolut gegen Drogen, deshalb ich bin die falsche Person für diese. Aber ich meinte es eher mit einem Moment plötzlich in Verbindung sein und den Menschen hinter den ganzen Aktionen zu sehen. Das ist das, was ich so gerne sofort ändern würde. Und dann total neugierig dastehen würde, um zu gucken, was dann eigentlich passiert.
Ja, und das ist, also was ich jetzt so für mich auch nochmal, das finde ich so absolut das Schnipsen, wie ich finde, auch in meiner Familie. Wenn ich mit mir fein bin, wenn ich gerade voll bei mir bin, dann kann ich das. Das ist wie so eine direkte Logik. Und ich merke halt oft, auch wenn ich jetzt das nicht bin, weil ich total im Stress bin oder weil ich schon in dieser, ne, da ist schon gar kein Platz mehr zwischen Reiz und Reaktion, dann sehe ich den anderen gar nicht.
Und
Ja.
da aber dann es zu schaffen, trotzdem bei sich zu sein und zu merken, ja, ich bin absolut am Limit, ich kann nicht mehr und ich brauche jetzt für mich das und das. Das ist im Endeffekt schon diese Empathie für sich selbst zu haben. Es ist nicht schlimm, in so einer Situation zu sein, weil das ist ganz menschlich und ganz fast schon normal für Familien oder Nicht-Familien, wie auch immer. Aber dann eben in Verbindung mit sich selbst zu sein und zu akzeptieren, ja. Ich kann nicht mehr und ich brauche jetzt Hilfe oder ich brauche jetzt Unterstützung oder ich brauche jetzt einfach Ruhe, ich brauche jetzt Schlaf. All das zu erkennen, das ist, oder dann sozusagen in der GfK sagt man den Giraffenschrei sozusagen, sagen, halt, stopp, ich brauche jetzt ein paar Minuten, ich gehe jetzt raus. Egal, wie man das dann sagt. Ich gehe jetzt raus, ich komme wieder, wir können gerne nochmal drüber sprechen. Aber jetzt muss ich hier raus. Und das ist im Endeffekt wieder mit sich in Verbindung zu sein, zu sagen, hier ist eine Grenze und ich muss die jetzt hier ganz klar setzen, weil ohne diese Grenze wäre ich mit mir und mit dem anderen gar nicht irgendwie in Verbindung.
Ja, das hat alles mit uns zu tun. Ah, Maja, so danke schön, dass wir hier im Gespräch waren und sind. Und ich genau würde es jetzt so langsam beenden. Und ja, finde das wunderschön, was wir hier rausgegeben haben. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wertvoll. Und ich glaube, die ein oder andere Frau, der ein oder andere Mann wird es sicherlich mit rausnehmen können, sagen können, hey, spannend. Habe ich vielleicht bisher nicht so gesehen. Jetzt habe ich eine Idee, wo ich ansetzen kann. Jetzt habe ich vielleicht ein bisschen mehr Verständnis für meine Mitmenschen. Ein bisschen mehr eine Idee davon, was da draußen los ist. Und gehe anders aus diesem Gespräch, wie ich reingegangen bin. Das würde ich mir einfach wünschen.
Ja, danke. Ich fand es auch super schön und Wie gesagt, es hat mich gefreut und es freut mich immer noch. Und ich gehe jetzt ganz beseelt hier raus.
Ich auch. Wir haben jetzt beide ein Riesengrinsen auf dem
Ja,
Gesicht.
genau.
Ja, alles Liebe für dich, Maja.
Danke dir auch. Bis bald.
Ja, tschüss.
Tschüss.
Schön, dass du uns gelauscht hast. Danke, dass du hier diese Folge angehört hast, dich hast inspirieren lassen, vielleicht dich von uns erst zum Nachdenken anregen lassen. Und ich mag dir noch den Impuls mitgeben, wenn du den Eindruck hast, dass du Unterstützung brauchst in Themen wie zum Beispiel die Begutachtung, Aufarbeitung der eigenen Geburt oder der Geburt deiner Kinder oder einfach einem Thema, was dich belastet, was sich für dich schwer anfühlt, dann fühl dich hier eingeladen, dich zum Beispiel mit der Maja in Verbindung zu setzen oder aber auch gerade in der Schwangerschaft oder im Mama-Sein dich irgendwie unwohl fühlst, dann melde dich natürlich auch ganz, ganz gerne bei mir. Und wenn du weitere Folgen mit weiteren Inspirationen hören magst, dann hast du schon ein Repertoire von mittlerweile 130 Folgen in meinem Podcast. Und ich mag dich einladen, gerade vielleicht mit dem Anstoß von dieser Folge mehr zu dir, deinen Gefühlen und deinen, ja, Gedanken, deinen Zuständen sozusagen hinzuspüren und hinzuschauen. Und wie ich finde, ein wunderbares Tool ist es, in Meditation zu gehen. Und da findest du ja auch in diesem Podcast ganz, ganz viele Anregungen, ganz viele kurze Meditationen für dich als Mama, für dich als Schwangere und zu verschiedenen Situationen. Und wenn du dazu beitragen möchtest, dass dieser Podcast, diese Episode mehr Reichweite gewinnt, dann ist es total wertvoll, wenn du diese Episode mit lieben Menschen teilst, vielleicht auch mit Menschen teilst, die davon profitieren können, oder wenn du es in deinen sozialen Medien teilst, wenn du es weiter, ja, weiter verteilst in der Welt sozusagen. Und es ist auch sehr wertvoll, wenn du uns bei Spotify, bei Apple Podcast eine Bewertung hinterlässt, ein paar Sterne hinterlässt. So kann der Podcast von mehr Menschen gefunden werden. Also da bin ich dir super dankbar, da sind wir dir sehr dankbar, denn so kannst du auch diese friedliche Botschaft, die wir jetzt hier im Podcast mitgeben, auch weiter in die Welt tragen. Also bist du ein kleiner Anteil der Friedensbewegung. Danke dir. Nun wünsche ich dir jetzt ein ganz friedliches mit dir sein, mit deinen Lieben sein, eine ja wundervolle Zeit und danke dir, dass du da bist. Alles, alles Liebe für dich, deine Christina.